Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
In der Weltzeit wollen wir jetzt mit einem Mann sprechen, der von sich sagt, er habe schon mehr als 50 Länder bereist. Auch in Asien hat er lange gelebt als Korrespondent der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times. David Pilling ist sein Name und weil er ständig über Kurssteigerungen, Unternehmensgewinne und Marktzuwächse geschrieben hat, kam ihm irgendwann der Gedanke, das führt zu nichts. Und darüber hat er Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht. Es heißt The Growth Delusion, der Wachstumswahn.
Hello, good to be on the show. Thank you for having me.
David Pilling habe ich in Korea erreicht. Dort macht er gerade Urlaub, deshalb auch die schlechte Tonqualität, wie wir gleich hören werden. Eigentlich ist er nämlich Korrespondent der Financial Times derzeit in Afrika, vorher schon in Tokio, Hongkong, Chile und Argentinien. Und auf diesen Stationen entwickelte er die Idee für sein Buch.
Well, I've worked for the Financial Times for something like 2 decades. And writing for the Financial Times, growth is extremely important. Growth as measured by.
Ich arbeite für die Financial Times seit rund 2 Jahrzehnten. Und für diese Zeitung ist Wachstum extrem wichtig, also das Bruttoinlandsprodukt eines Landes.
So I began to think quite early in my career at the Financial Times, what is this number? What is in this number?
Was steckt wirklich in dieser Zahl? Das habe ich mich schon sehr früh gefragt. Und als ich aus Japan berichtet habe, ein Land, das seit 20 Jahren nicht mehr wächst, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, das viele Probleme dadurch hat, aber trotzdem sehr stark ist.
And yet the Japan I saw and that I reported on daily for 7 years looked to be stronger socially and even economically. I mean, Japan, for example, had extremely low unemployment.
Im sozialen Bereich, die Arbeitslosigkeit ist sehr gering, die Lebenserwartung sehr hoch, viel höher als in den USA. Und die Menschen in Japan sind viel länger gesund.
A much healthy life expectancy, where people live not only longer.
Die Kriminalität ist sehr gering und ich könnte die Liste weiterführen. Das war der Start zur Entdeckung, was das Bruttoinlandsprodukt eigentlich anzeigt und was nicht und wie wir das einschätzen sollten.
Und was ist jetzt das Fazit daraus? Sollten wir den Fokus auf das Bruttoinlandsprodukt und das gewünschte jährliche Wachstum beenden?
I think GDP can be useful as a proxy. Especially as poorer countries become wealthier, GDP is a reasonable proxy of what those countries.
Das Bruttoinlandsprodukt kann eine Hilfsgröße sein für ärmere Länder, die sich entwickeln. Aber umso reicher ein Land wird, umso weniger nützlich ist diese Statistik.
GDP becomes less and less a useful measure. GDP is an income measure, really. It tells you how much an economy grew.
Sie sagt nur, wie stark die Wirtschaft eines Landes gewachsen ist. Sie sagt nichts über die Stärken der Unternehmen, die Ressourcen der Natur und das soziale Miteinander.
So, for example, a country could be doing extremely well in GDP terms.
Wenn ein Land zum Beispiel viel Öl verkauft, steigt das Wachstum. Aber wenn es nicht in Bildung, Infrastruktur und eine Diversifizierung der Wirtschaft investiert und die Ölquellen versiegen, war das Wachstum nichts wert. Wir brauchen also einen Wert für Nachhaltigkeit.
Some kind of measure of income distribution.
Und ein zweiter Faktor sollte die Verteilung der Einkommen sein. Wenn reiche Länder immer weiter wachsen und nur eine kleine Gruppe profitiert, werden viele wütend. Eine gute Einkommensverteilung ist deshalb notwendig.
So I think a measure of income distribution is also very useful.
Einkommensverteilung und Nachhaltigkeit sind für David Pilling also bessere Messgrößen als das Bruttoinlandsprodukt. Aber wenige Medien und Länder haben diesen Blick weg vom Glauben an die Wachstumszahlen, oder?
I think there are many examples. For example, plastic. Until recently, nobody really noticed plastic.
Es gibt viele Beispiele. Um Plastik hat sich bis vor kurzem zum Beispiel niemand gekümmert. Jetzt landet es an unseren Stränden, es kommt in unseren Körper durch Plastikverpackungen Und plötzlich tun die Regierungen in Europa und sogar in Großbritannien etwas. Die Plastikproduktion wird gedrosselt, recycelbare Verpackungen werden gefordert und dadurch sinkt das Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir als Gesellschaft entscheiden, dass die Nachteile von Plastik überwiegen, dann können wir Grenzen setzen. Genauso beim Kohlendioxid. Wenn jemand etwas produziert und dabei entsteht CO2, muss er für die Nebeneffekte, also die globale Erwärmung, zahlen. Deshalb sollten wir CO2-Emissionen besteuern, damit jeder auch bezahlt für den nicht sichtbaren Schaden, den er anrichtet.
Und wer macht das derzeit? Gibt es einige Vorreiter?
Ja, das wird attraktiver. Ich sehe das hier in Korea. Auf einer großen OECD-Konferenz über das Wohl der Menschen abseits vom Bruttoinlandsprodukt. In Korea hat der Finanzminister vorher gesagt, die wichtigsten Zahlen, die Schlagzeilen machen, sind nicht die Steigerungen des Bruttoinlandsproduktes, die sind in Korea immer richtig gut, sondern wichtig sind Arbeitslosigkeit und die Verteilung der Einkommen. Wachstum allein ist nicht relevant. Das sehen wir auch in China. Seit 30 Jahren starkes Wachstum, aber große Nebeneffekte. Schlimme Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, vergiftete Dörfer. Und jetzt steuert auch Chinas Regierung um und spricht von nachhaltigem Wachstum, von den Folgen für die Umwelt. Ein drittes Beispiel sind Neuseeland und Schottland, die jetzt ihre Haushalte ändern nach den Kriterien für das Wohlergehen der Menschen. Ähnlich auch in Ghana, wo die Regierung umsteuert für nachhaltige Wachstumsziele, die viel breiter aufgestellt sind, um die Gesellschaft voranzubringen.
Hier klingt heraus, dass sich David Pilling jetzt sehr viele Gedanken macht und nicht mehr über die nackten Wachstumszahlen schreibt. Aber ich habe mich gefragt, ist das nicht ein Problem für seinen Arbeitgeber, die wirtschaftsliberale Zeitung Financial Times?
Nein, ich bin ja nicht unwillig, über Wachstum zu schreiben. Außerdem ist die Financial Times eine sehr aufgeschlossene Zeitung, die intellektuelle Freiheit zulässt. Und man findet alle möglichen Meinungen darin. Deshalb bin ich geblieben. Und ich schreibe ja über Wachstum, das ist für ärmere Länder wie Sierra Leone, Nigeria oder Äthiopien wichtig. Da kann es das Leben der Menschen verändern. Die Einkommen steigen, mehr Geld kann für Bildung ausgegeben werden, für Infrastruktur. Ich bin also kein Anti-Wachstumsmensch. Ich frage nur nach der Art des Wachstums. Gewöhnlich heißt Wachstum mehr Dinge, mehr Möbel, mehr Fernseher. Aber es kann auch Qualität bedeuten.
Then growth can mean all sorts of other things. It can mean the quality, it can mean the range. So for example, if you're listening to music.
Früher hieß Wachstum in der Musikbranche mehr CDs verkaufen, mit dem ganzen Plastikmüll. Jetzt sind es mehr Downloads.
More packaging, more shipping. Now more music means basically you download more music.
Das bringt weniger Plastikmüll, aber natürlich auch höheren Stromverbrauch und Ressourcenverbrauch für die Abspielgeräte. Wir könnten also mit dem britischen Journalisten und Autor David Pilling noch lange weitersprechen über die richtige Art des Wachstums und ob es überhaupt überall Wachstum geben kann. Sein Buch heißt The Growth Delusion, der Wachstumswahn, in 7 Sprachen erschienen, noch nicht auf Deutsch. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören und morgen geht's hier weiter im Weltzeit-Podcast mit einem Ende des Touristenwachstums in Spanien.